Also Liv ist für mich grundsätzlich eine Marke, die sich durch eine super Community auszeichnet. Ich persönlich erlebe immer wieder, wie die Frauen sich gegenseitig unterstützen, anfeuern, auch via Social Media miteinander kommunizieren.
Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Hier diskutieren wir die großen narrativen Stränge in der Rad-, Outdoor- und Mobilitätsbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und Verantwortlichen dieser Branchen zum Gespräch. Ungezwungen, dennoch gehaltvoll. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Judith Schäfer repräsentiert und führt die Marke Liv im deutschsprachigen Markt. Eine Brand, die ihren gesamten Fokus auf eine weibliche Zielgruppe ausrichtet. Eine Brand mit starkem Purpose und dem weltweit größten Fahrradproduzenten im Rücken. Wir sprechen über die Gründungsgeschichte, die Rolle der Marke im Gesamtunternehmen und welche Relevanz sie für alle Beteiligten hat. Wir werfen einen Blick auf die Faktoren, die es Frauen schwerer machen, in den Sport einzusteigen und was Marken hier tun können für More Women on Bikes, wie es der Liv Claim sagt. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Judith Schäfer. Judith, schön, dass es klappt, dass wir uns am digitalen Lagerfeuer hier treffen. Du bist ja Brandmanagerin von Liv. Bevor wir so wirklich zur Marke und zu deiner Arbeit kommen, was beschäftigt dich aktuell denn so?
Guten Morgen, Norman. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Gerade beschäftigt mich auf der Arbeit so ein bisschen der Saisonstart. Es geht ja jetzt bald wieder los. Da bin ich mit verschiedenen Themen schon ganz gut beschäftigt. Und ja, privat würde ich sagen, beschäftigen mich gerade am meisten meine Pflegekatzen aus dem Tierheim Leverkusen.
Okay, sehr gut. Dann lass uns mal in der Arbeit bleiben. Du hast den Saisonstart schon angesprochen, bevor wir da wirklich näher reinschauen. Was machst du für diesen Saisonstart? Vielleicht nochmal so kurz diesen Blick drauf. Was ist genau dein Job bei Liv? Also für was bist du zuständig? Was sind auch so die Zielsetzungen, die damit verbunden sind?
Genau, also die genaue Jobbezeichnung lautet Liv Project Manager. Das heißt, ich bin für die Marke Liv in Deutschland und in Österreich verantwortlich, da hauptsächlich im Marketingbereich, wo ich dann kleinere und größere Projekte umsetze. Da sind die Themen Content Creation zum Beispiel bei mir. Ich kümmere mich um die Influencerinnen und Markenbotschafterinnen, halte die Website aktuell, übersetze Texte von unserem englischen Marketing-Team ins Deutsche, bin für die global gesteuerten Kampagnen verantwortlich, dass die eben auch hier im deutschsprachigen Markt umgesetzt werden und ja, hin und wieder mal Newsletter und Produktlaunches sind auch mein Thema. Da bin ich dann auch ab und zu mal für Produktvideos verantwortlich. Ja, und generell alles, was so anfällt und das Ziel, das übergeordnete Ziel ist tatsächlich, dass wir hier in Deutschland die Marke Liv immer noch ein bisschen bekannter machen wollen.
Das klingt jetzt so nach diesem, wie wir es so ein bisschen in der Branche auch kennen, so dieser klassische, es ist eigentlich alles drin im Marketingbereich Job. Gibt es irgendwas, also irgendeinen Bereich, wo du aus den letzten Jahren heraus vielleicht auch strategisch gesagt hast, okay, da fokussieren wir uns ein Stück weit, oder ist es wirklich so die große Breite?
Ja, also tatsächlich ist es schon sehr breit aufgestellt. Ich würde aber sagen, für uns spielt auf jeden Fall das Thema SEO und Website eine große Rolle, dass man uns eben auch finden kann online. Und was auch wichtig ist, ist natürlich die Präsenz auf Events, weil man so eben nochmal den persönlichen Kontakt zu potenziellen Kundinnen aufbauen kann und die Frauen eben auch die Gelegenheit bekommen, unsere Räder direkt vor Ort zu testen und wir dadurch natürlich auch nochmal eine besondere Strahlkraft bekommen, gerade so über die sozialen Medien. Genau.
Okay. Wie ist das, also kannst du so die Customer Journey von einer Kundin von euch irgendwie verfolgen oder ist das, wo ihr sagt, okay, wenn die mal vor Ort waren, wenn wir online mit denen zu tun hatten, dann bricht im Grunde der Kontakt ab und wir kriegen es irgendwann nur noch sehr, sehr mittelbar über den Fachhandel mit? Oder ist das, habt ihr da Metriken, wo ihr so ein bisschen verfolgen könnt?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so leicht und nicht immer so leicht. Natürlich bekommt man einen Teil über den Fachhandel mit, wenn die Kundin dann ein bisschen erzählt, wie sie jetzt auf uns aufmerksam geworden ist. Oder man bekommt es tatsächlich sogar persönlich auch erzählt. Und die andere Alternative ist dann halt, dass man das Ganze trackt über Google Analytics oder Ähnliches. Zum Beispiel auch über unser Newsletter-Tool kann man das eigentlich auch ganz gut verfolgen, ja.
Okay. Von der Positionierung von Livso gerade im Fachhandel, wie werden ihr vom Fachhandel dort wahrgenommen? Und ja, also quasi zwischen welchen Rädern steht ihr dann? Wo stellt ihr euch hin? Ich finde das immer wieder ganz spannend, wenn man so ein bisschen auf Marken schaut, dass es einige Marken gibt im Radbereich, die sich gerade so in der Digitalkommunikation als sehr, sehr progressiv, zum Teil so ein bisschen edgy positionieren, die dann im Fachhandel aber im Grunde so auf, naja, also seid so, das ist so ein bisschen Cube-Niveau irgendwie, da tun wir euch mit rein, also sehr breit aufgestellt, also wo diese Wahrnehmung durchaus ein bisschen auseinanderklafft. Also wie ist denn das bei Liv, wo steht ihr da im Fachhandel?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich unsere eigenen Stores, die Giant Stores. Da hat Liv natürlich einen eigenen Bereich. Das wäre so das Nonplusultra, sage ich mal, was wir uns eigentlich so für die Marke wünschen. Dass es wirklich ein eigener Bereich gibt, der dann eben auch entsprechend schön gestaltet ist. Bisschen mit Fotos, ja, Mutbilder, die Emotionen rüberbringen. Und im sonstigen Fachhandel, ja, da lässt sich das oft nicht ganz so abbilden. Genau. Und dann, ja, bleibt das den Händlern so ein bisschen selbst überlassen, wie sie die Marke jetzt im Laden positionieren. Schön wäre es natürlich, wenn Liv immer einen eigenen Bereich hätte, dass Frauen auch direkt darauf zusteuern können, wie es dann letztendlich umgesetzt wird, liegt immer so ein bisschen bei dem jeweiligen Händler und wie sehr er eben auch auf die Marke setzt, sagen wir es mal so.
Okay, aber ihr habt quasi über Giant auch erstmal ein relativ großes Netzwerk und ein relativ großes Einfallstor, oder?
Ja, genau. Wir haben ja sehr viele Händler deutschlandweit.
Ist der Vertrieb dann quasi der gleiche, also Giant und Liv vom gleichen Vertrieb, oder sind das unterschiedliche Personen dann, die das betreuen?
Das sind die gleichen Personen. Wir haben 7 Außendienste, die dann auch für Liv zuständig sind.
Okay. Mir geht es darum, so ein bisschen zu verstehen, also nachdem wir jetzt verstanden haben, wie der Fachhandel euch sieht, wie der Fachhandel euch auch positioniert, wie du ja Liv so als Women-Only-Marke beschreiben würdest. Also was macht die Marke aus? Was macht sie für dich auch aus? Was macht es vielleicht auch interessant, mit dieser Marke zu arbeiten im Markt?
Ja, okay, das passt. Also Liv ist für mich grundsätzlich eine Marke, die sich durch eine super Community auszeichnet. Ich persönlich erlebe immer wieder, wie die Frauen sich gegenseitig unterstützen, anfeuern, auch via Social Media miteinander kommunizieren. Ich würde sagen, für mich ist das Besondere, dass wir wirklich so ein komplettes Frauenteam sind, was auch hinter der Marke steht, die wir uns für die Bedürfnisse der Frauen im Radsport einsetzen. Liv ist eine sehr inklusive Marke, also wir möchten, dass sich wirklich alle Frauen im Radsport willkommen fühlen, dass wir das auch so kommunizieren, egal ob man jetzt groß, klein, dick oder dünn ist. Und gerade auch, wenn man so am Beginn seiner individuellen Reise mit dem Rad steht, dass man sich da wirklich direkt willkommen fühlt. Und dann würde ich sagen, steht die Marke für mich auch noch für auf jeden Fall viel Spaß und Freude am Radfahren und nicht zuletzt natürlich auch für Performance, weil wir eben doch auch sehr hochwertige Produkte im Portfolio haben und auch im Profisport aktiv sind und unterstützen. Genau.
Okay. Ja. Magst du uns vielleicht nochmal in die Gründungsgeschichte und auch in die Beweggründe dieser Gründung einer reinen Frauenmarke mitnehmen?
Ja, die Marke Liv wurde 2008 gegründet. Damals gab es im Radsport wirklich noch kaum Angebote für Frauen. Und Bonito, die ja die Vorsitzende der Giant Group ist, hatte damals eine längere Radtour geplant und dann eben festgestellt, dass es zum einen halt kein Rad mit einer kleinen Rahmengröße für sie gibt und zum anderen auch keine Bekleidung, die sie anziehen kann. Deswegen ist sie dann letztendlich mit einem zu großen Rahmen und Männerklamotten gefahren und hat danach beschlossen, dass sich hier dringend etwas ändern muss. Und daraus hat sie dann eben die Marke Liv gegründet. Als Grundlage für die Marke wurden Studien verwendet, die ergeben haben, dass Frauen im Schnitt ein bisschen andere Körpermaße als Männer haben. Meistens ein etwas kürzerer Oberkörper und längere Beine und dass die Durchschnittsfrau demnach ein bisschen zu gestreckt auf dem Herrenrahmen sitzt. Außerdem aktivieren Frauen andere Muskeln beim Radfahren und ziehen ihre Kraft verhältnismäßig mehr aus dem Unterkörper als aus dem Oberkörper, wenn man das jetzt mit Männern vergleicht. Und unsere Rahmen sind halt auf diese Besonderheiten angepasst und die Kompletträder sollen dazu führen, dass Frauen quasi auf dieses Rad steigen und sich direkt wohlfühlen. Jetzt den Frauen das perfekt passende Produkt zu liefern, ist aber nicht der einzige Grund, warum es eben so eine Marke braucht. Es geht auch einfach darum, dass man Frauen im Radsport fördert, dass man sie unterstützt und dass man eben einfach noch eine zusätzliche Auswahl bietet, wenn jetzt einfach auch in dem bestehenden Angebot nichts gefunden wird. Ja, und im Grunde denke ich halt, dass dass es total super wäre, wenn noch viel mehr Frauen Radfahren würden, weil Radfahren ist einfach ein mega toller Sport. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es noch viele Frauen da draußen gibt, die das gerne mal probieren würden, die sich aber vielleicht aus verschiedenen Gründen doch nicht trauen. Und die möchten wir auf jeden Fall abholen. Und je mehr Frauen aufs Rad steigen, desto sichtbarer werden wir Frauen im Radsport und das wirkt sich dann eben wiederum auch auf andere Bereiche aus, zum Beispiel den Profiradsport, dass einfach mehr Nachwuchs kommt, es fairere Löhne gibt und auch mehr Sichtbarkeit im Fernsehen, in Medien generell für die Profisportlerinnen. Und ja, im Grunde würde ich sagen, dient das auch einfach dazu, dass die tolle Radsportgemeinde sehr viel vielfältiger wird, wenn noch viel mehr Frauen dazu kommen. Ja.
Ihr habt jetzt, also du hast es schon gesagt, ihr habt eine sehr starke Community, die Marke auch ausmacht und dieser einer von zwei sehr wichtigen Bausteinen der Kommunikation ist auch wirklich so diese Event-Geschichte und dieses direkte in Kontakt kommen. Ihr arbeitet jetzt auch mit diesen Glamour Women on Bikes. Wie erweckten ihr diesen zum Leben? Also ist das dann auch was, wo ihr diesen direkten Kontakt und die Community braucht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ich würde sagen, großer Part sind auf jeden Fall unsere Women-Only-Events, die wir anbieten und zu denen wir ausdrücklich auch Frauen einladen, die da bisher jetzt noch nicht so viele Erfahrungen sammeln konnten. Dann bieten wir auf unserer Website natürlich sehr, sehr viele Guides und Beiträge zu Themen an, wo Frauen sich einfach informieren können und einen Einstieg in den Sport finden können. Wir bauen unsere Community weiter auf, sodass Frauen eben auch in ihrer Umgebung Ansprechpartnerinnen finden können, mit denen sie sich zum Beispiel verabreden können oder ja, miteinander fahren können. Und natürlich spielen da auch unsere Liv-Markenbotschafterinnen aus allen möglichen Bereichen des Radsports eine große Rolle, die dann eben ihre eigenen Geschichten teilen und anderen Frauen auch so ein bisschen zeigen, was man eigentlich alles so machen kann, ja, was alles möglich ist.
Eine kleine Werbung in eigener Sache. Aufgrund von Schneemangel und der Unmöglichkeit, Zeit auf zwei Brettern zu verbringen, haben wir über den Jahreswechsel unsere Homepage neu aufgesetzt. Vor allem unsere Arbeitsbereiche und Projekte haben wir dabei aktualisiert. bekommst hier einen guten Überblick über unsere Tätigkeitsfelder von der strategischen Markenführung über Beratung bis hin zu Produktion und Kreation. Unser auf Rad, Outdoor und Mobilität fokussiertes Team freut sich auf deine Anfrage und mit dir gemeinsam wirkungsvolle Kommunikationen umzusetzen. Werbung Ende. Okay. Für diese Zugänglichkeit, also was glaubst du so ganz konkret, was es auch also noch braucht, um mehr Frauen in den Radsport zu bekommen?
Ja, ich denke, da passiert jetzt mittlerweile richtig viel. Also ich habe ja 2019 bei LIV angefangen und da war noch weitaus weniger zu spüren. Mittlerweile gibt es ja echt viele Frauengruppen, die Ausfahrten, Workshops, sogar kleinere Events anbieten. Es gibt sehr viele Women-Only-Events mittlerweile, auch in verschiedenen Bereichen. Dieses Jahr bin ich zum Beispiel zum ersten Mal auf einem Gravel Camp für Frauen. Ansonsten auch Veranstaltungen, die so ein bisschen über den Event, also Bike-Charakter so hinausgehen. Dann finde ich, engagieren sich die Hersteller schon auch alle noch ein bisschen deutlicher Richtung Frauenradsport. Ich finde, was es vielleicht noch ein bisschen bräuchte, grundsätzlich mehr Frauen in der Bike-Branche. Da sind die noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und bei einigen Themen wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn man wirklich auch Unterstützung von ganz oben hätte, beziehungsweise was ja teilweise auch schon passiert, ne, dass Politik und Co. sich zum Beispiel einsetzen für gendergerechte Mobilität, dass man da eben auch berücksichtigt, dass Frauen ein bisschen anders mobil sind als Männer und dass sich da allgemein im Radverkehr auch was ändert, damit allgemein einfach mehr Frauen das Rad auch nutzen können.
Wenn wir also darüber sprechen, also diese Zugänglichkeit zu erhöhen, war ich letztens auf einer Konferenz und einer der Speaker sagte so, naja, wenn die Radbranche diese Zugänglichkeit erhöhen will, dann wird das nicht über 3.500 Euro plus Produkte gehen. Jetzt seid ihr ja tendenziell auch in einem, also nicht in diesem kompletten super, super Premium-Bereich, aber schon einfach sehr sportive und sehr, sehr hochwertige Räder positioniert. Ist es nicht, also bräuchtet ihr damit nicht eigentlich auch also wirklich extrem günstige Einstiegsprodukte, die es dann Frauen wirklich ermöglichen, okay, diese sehr starke Zugänglichkeit auch zu erhalten?
Ja, das ist mitunter ein Problem, das sehe ich auch so, wobei ich uns da jetzt so ein bisschen ausklammern würde, weil wir haben ja schon wirklich auch sehr günstige Einstiegsmodelle. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Frage, was ist günstig? Also für die eine sind 600 Euro halt dann doch sehr viel Geld. Für ein ordentliches Fahrrad finde ich das schon einen günstigen Preis. Da müsste man dann vielleicht auch für die Frauen, die sich das jetzt wirklich nicht leisten können, ja, da bin ich jetzt auch zu wenig in der Politik aktiv, um da jetzt irgendwie sagen zu können, ob man das irgendwie unterstützen könnte oder ähnliches, genau.
Okay, ich fand das so spannend dann in der Diskussion, die sich daraus ergeben hat, waren wirklich so einige Brands, die sagten, naja, also sie verstehen das schon, aber also sie wüssten jetzt auch nicht, wie sie da hinkommen sollen, das Ganze so günstig hinzubekommen. Also das ist, also ich finde das tatsächlich so eine spannende Fragestellung, diese Preisfindung und was hat die mit Zugänglichkeit zu tun?
Ja, man möchte ja dann auch nicht ein Produkt, was direkt auseinanderfällt, wenn sie einmal 10 Kilometer damit gefahren ist. Und deswegen, also ja, ich würde sagen, viel günstiger geht es mit halbwegs vernünftigen Komponenten einfach auch nicht.
Vielleicht zum Abschluss jetzt noch in dieser, so ein bisschen so in dieser Positionierungsfrage. Jetzt haben wir so ein bisschen dein Bild auf die Marke, das Fachhandelsbild auf die Marke. Mich würde tatsächlich so ein bisschen die Konzernsicht auch auf die Marke interessieren. Also wie ist LIV in diesem ganzen Giant-Konzern positioniert und mit welcher Relevanz auch für die Konzernführung?
Genau. Also die Giant Group hat ja mehrere Marken. Das ist eben Giant, Liv, Momentum und Cadex. Und ja, Liv ist eine eigene Brand, ist quasi wie so ein, kann man sich wie ein eigenes kleines Unternehmen im Konzern vorstellen, weil wir ja ein eigenes Team sind, das hinter der Marke steht und daran arbeitet. Und ja, wir eben auch unsere eigenen Projekte durchsetzen. Wir haben ein eigenes Entwicklungsteam für unsere Bikes. Grundsätzlich ist es bei der Entwicklung der Räder natürlich toll, dass wir dann auf die bewährten Technologien von Giant zurückgreifen können. Und die Relevanz, Liv hat eine sehr hohe Relevanz in der Giant Group, denn Bonnie Tu, das ist ja unsere Markengründerin, die ist Vorsitzende der Giant Group und nimmt dann dementsprechend eben auch Einfluss auf die Geschehnisse im Konzern und steht sehr hinter der Marke und pusht die auf jeden Fall. Und natürlich ist Liv auch in den Gesamtzielen von der Giant Group verankert. Da wird dann zum Beispiel festgelegt, wie stark die Marke in Zeitraum X wachsen soll. Solche Themen, genau.
Spannend. Dann lass uns wirklich jetzt mal so auf eure Events schauen. Also gibt es in diesen More Women on Bikes Events so eine Erzählung, so ein Spirit, wo du sagen würdest, der unterscheidet sich signifikant von so radfahrenden Männergruppen? Also was ist das, was da vielleicht anders ist?
Okay. Ja, also dazu möchte ich jetzt erstmal zwei Männer zitieren. Die haben uns nämlich letztes Jahr bei unserer GBA Ladies Transalp miterlebt. Zum einen unser Filmer, der Tobi, der sagte dann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Frauen viel mehr Spaß beim Radfahren haben als Männer. Und das Zweite, das kommt von dem Veranstalter, dem Michael, der hat mir zum Schluss noch so gesagt, das war so verrückt. Die Frauen, die haben sich irgendwie alle ganz anders auf die Transalp vorbereitet als die Männer. Die kommen alle mit perfekt instand gehaltenen Rädern. Die kennen die Strecke und sie sind so viel organisiert. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, so aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass ich so vor meinem allerersten Frauencamp war ich so ein bisschen skeptisch. Ob das jetzt wirklich cool wird. Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, dass man da doch eher so ein bisschen aneckt oder sich in die Wolle kriegt. Aber ich muss sagen, so verrückt, weil ich war bis jetzt noch auf keinem Camp, wo es irgendwie Stress gab oder ähnliches. Es ist immer eine großartige Atmosphäre auf den Camps. Alle unterstützen sich gegenseitig. Die Guides, die haben sich mega um ihre Gruppen gekümmert. Alle haben zusammen gelernt, sich angefeuert. Ja, und auch ängstlichere Fahrerinnen wurden ermutigt und konnten sich an den Wochenenden immer verbessern. Ich finde diese Women-Only-Camps, die sind irgendwie immer mega harmonisch und es entsteht so eine eigene Energie, irgendwie so ein ganz eigener Drive. Und ich finde es total cool. Und ich habe jetzt oft von Männern gehört, die in Männergruppen auch unterwegs sind, dass man sich damit unter so ein bisschen gegenseitig in Grund und Boden fährt, ein bisschen weniger Rücksicht nimmt, zum Beispiel hinten abreißen lässt und das mehr oder weniger egal ist. Und habe auch schon oft mitbekommen, ja, dass viele Männer da auch gar keine Lust drauf haben. Ja, so ein übertriebener Ehrgeiz dann plötzlich in so einer Breitensportgruppe entsteht, dass die sich dann eben auch lieber den Frauengruppen anschließen, weil es einfach ein bisschen entspannter ist. Ich meine, klar muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren, ob man da jetzt irgendwie in einer Trainingssportgruppe mit bestimmten Zielen fährt oder ob es halt wirklich einfach just for fun ist. Und dann finde ich es einfach auch ein bisschen übertrieben, wenn man da jetzt immer so auf die Pace pusht.
Aber ja. Ist das dann für dich so, also dass quasi, also dass in Frauengruppen auch einfach so ein bisschen weniger Ego gibt?
Ja, ich finde schon. Also ist natürlich auch immer so eine Typsache, aber man nimmt sich da schon zurück und nimmt auch Rücksicht auf die anderen. Und es ist dann auch irgendwie so ein Stück weit egal, wenn man da jetzt, also wenn ich jetzt vom Rennradfahren zum Beispiel ausgehe, dann ist das jetzt, wenn ich mal die Transalp als Beispiel nehme, komplett wurscht, wie schnell man da jetzt fährt. Es geht einfach ums Miteinander und dass wirklich auch alle ein schönes Erlebnis haben. Und wenn jetzt einer am Berg warten muss oder so, dann ist das halt so. Und und ich war auch schon mit Männergruppen unterwegs. Da hat dann halt der Erste, der am Berg gewartet hat, total gemeckert und rumgejammert, dass ihm so kalt ist und er musste hier oben eine halbe Stunde warten oder so. Genau, das habe ich auch schon erlebt. Das ist mir jetzt bei den Mädels noch nicht passiert.
Ja, ich finde das spannend, weil das ja schon, also an sich eigentlich, gerade auch wenn wir jetzt so ein bisschen im Brandmarketing sprechen, für Communities total spannend ist, eigentlich genau das herzustellen, weil ich mich ja wahnsinnig schwer tue, irgendwie eine Community aufzubauen, wo es eben nur um seine eigene Leistung geht und um sein eigenes Erlebnis. Das wird relativ schlecht irgendwie in eine Community münden können, sondern ich muss ja irgendwie diesen Rahmen dafür herstellen, dass dieses Miteinander und diese Gegenseitigkeit irgendwie funktioniert.
Ja, total.
Okay. Wenn das jetzt für euch, diese Events so ein wichtiger Anker sind, dann haben die ja aber immer das Problem, dass die relativ schlecht skalierbar sind. Also bei der Transalp, ich weiß nicht, wie viele Frauen waren es insgesamt? Irgendwie 20?
30.
Ja, das ist, also es ist cool, die bespielt zu haben. Und es gibt natürlich so ein bisschen Kommunikation drumherum. Aber an sich hat es natürlich trotzdem so ein Skalierungsproblem. Wie begegnet ihr dem?
Ja, genau. Nee, das stimmt tatsächlich. Die Events, die sind natürlich ein bisschen begrenzt. Wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich aufgestockt bei der Transalp. Natürlich sind das dann immer noch nicht wahnsinnig viele. Jetzt werden es wahrscheinlich 48 Teilnehmerinnen dann insgesamt sein, inklusive der Guides. Und grundsätzlich würde auch der Veranstalter, die GBI, die würden noch viel mehr solcher Events machen. Aber irgendwo ist es dann auch grundsätzlich nicht möglich. Wir müssen dann halt versuchen, das ein bisschen anderweitig für uns zu nutzen, indem wir daraus Content entwickeln, was wir wiederum für die Website nutzen können, für unser Social-Media-Profil. Also das hat man halt enorm gemerkt, dass es sehr viele angesprochen hat. Dadurch, also wir haben ja damals mit euch beziehungsweise ihr habt für uns diese täglichen Reels gemacht, während wir unterwegs waren. Und zu der Zeit hat man halt wirklich gemerkt, dass die Reichweite unseres Instagram-Accounts enorm zugenommen hatte. Und auch der Film im Anschluss, der kam sehr gut an. Dass man dadurch vielleicht auch versucht, nochmal unterschiedliche Kanäle zu erschließen. Für uns war das jetzt zum Beispiel so eigentlich das erste YouTube-Projekt. Weil wir für YouTube haben wir einfach nicht genug Kapazitäten. Und ja, dass man da ein bisschen kreativ wird und versucht, möglichst viel eben aus dem gewonnenen Content aus dieser Zeit zu machen. Und vielleicht auch Frauen ermutigt, sowas für sich selbst anzugehen oder mit Freundinnen zusammen.
Okay. Ist das dann auch... wenn wir jetzt schon bei YouTube und auch bei dem Content auch sind, wo ihr merkt, dass so ein sehr authentischer und nahbarer Content besser funktioniert als ein sehr commercialiger, oder ist das einfach nur eine andere Herangehensweise am Schluss?
Ja, ich glaube, der treibende Faktor ist dabei tatsächlich, dass doch einige Frauen dabei waren und die das wiederum dann eben auch persönlich teilen und dadurch dann wirklich eine größere Reichweite entsteht als jetzt bei sowas komplett kommerziellen. Wobei ich sagen muss, dass wenn wir jetzt ein neues Produkt vorstellen und dann so diese rein Produktfotos oder Videos, wo man wirklich nur das Bike sieht, die performen meistens auch extrem gut.
Okay. Ja. Dann lass uns doch mal so in der Fläche bleiben. Ihr habt ja ein Team aus Athletinnen. Welche Rolle spielen die für eure Gesamtkommunikation?
Genau. Wir haben bei Lift 3 unterschiedliche Teams. Das ist einmal das Profi-Rennrad-Team, Liv Alula Chaiko. Die sind natürlich zum einen dafür da, um auf Rennen zu fahren. Eben, ja, die verschiedenen Rennklassiker im Frühjahr oder jetzt Richtung Tour de France Femme, was natürlich für uns besonders wichtig ist. Innerhalb des Teams gibt es auch noch ein Nachwuchsteam, weil wir uns natürlich auch für die Nachwuchsförderung einsetzen wollen. Und größtenteils sind die Athletinnen halt für uns auch super wichtig, weil sie eben die neuen Produkte testen, weil sie Prototypen testen und Feedback zu den Produkten geben und mit dem Entwicklungsteam zusammenarbeiten. Genau, dann haben wir noch zwei weitere Teams. Das ist einmal das Liv Factory Racing Team und das Liv Racing Collective. Die Frauen aus dem Factory Racing Team, die nehmen an dem UCI World Cup im Cross-Country teil. Und da ist eben das Ziel dieses Jahr natürlich auch Olympia. Und auch in diesem Bereich geht es wieder immer ums Prototypen-Testing und das Feedback ans Entwicklungsteam. Das Gleiche gilt dann eben auch für das Liv Racing Collective, wo wir dann eben nochmal private Athletinnen unterstützen, die dann zum Beispiel auch im Enduro Mountainbiking unterwegs sind. Das ist die Ray Morrison oder Lisa Tertsch, das ist eine deutsche Triathletin, die für uns auf der Kurzstrecke unterwegs ist. Genau.
Okay. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn wir so auf diesen zweiten Fokuspunkt schauen, du hattest gesagt, dass SEO und Website bei euch sehr relevant sind, um einfach gefunden zu werden. Was bedeutet denn das für euch genau? Also das bedeutet, dass ihr da im Grunde wie eine Art Online-Magazin auch führt oder dass einfach wirklich die ganze Website immer wieder SEO optimiert wird? Also was sind die Maßnahmen, die da dahinter stecken und welchen Impact verbindet ihr damit auch?
Genau. Also das ist tatsächlich beides. Zum einen haben wir natürlich in den jeweiligen Kategorien immer so, wenn man jetzt zum Beispiel EMTB, Mountainbike etc. nimmt, da haben wir dann natürlich auch SEO-Texte, die vermutlich keiner liest, weil sie unten auf der Seite stehen, die aber einfach dafür sorgen, dass wir aufgefunden werden und bei Google eine Relevanz haben in diesen Bereichen. Und dann haben wir wiederum unsere Guide-Section auf der Website. Da wird eben auch auf ganz viele Bereiche eingegangen. Zum Beispiel Rennradtraining, wie fährt man Kurven, wie bremst man richtig? Dann gibt es die Rubrik Wartung und Instandhaltung. Da sind dann so Themen drin, wie man zum Beispiel einen Reifen wechseln kann oder wie man die Cleats einstellt oder ja, wie man zum Beispiel auch beim Mountainbike Dämpfer und Federgabel richtig einstellen und feintunen kann. Ganz, ganz unterschiedliche Inhalte, um da möglichst viele Frauen abzuholen, die dann letztendlich auf der Website bei uns landen.
Okay, und ist, also merkt ihr dann, dass so dieser am Schluss ja sehr klassische Service-Content gut funktioniert? Weil ich, also an sich würde ich ja erstmal vermuten, okay, den gibt es zuhauf irgendwie im Netz, den gibt es zum Teil zuhauf bei YouTube. Aber ist dann das mit dieser spezifischen Ansprache an Frauen, was es dann nochmal für euch interessant macht? Oder also wie funktioniert das, dass ihr da wirklich dann Traffic
bekommt? Genau. Also man kann jetzt das Thema Frauen natürlich jetzt auch nicht überall unterbringen. Cleats einstellen für Frauen. Ja, nee. Also von daher, es funktioniert zum einen eben über sehr gute SEO-Texte. Also der beste oder das, was am besten läuft, ist tatsächlich unsere Seite darüber, was ein Gravelbike ist. Das ist natürlich geschlechterneutral gehalten. Und eben erstaunlicherweise auch diese Seite, wo man die Cleats einstellt.
Okay, das also.
Die funktionieren sehr gut.
Das ist super spannend, weil also mit diesem Gravelbike, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem YouTube-Kanal das war, ob das Marius oder Felix waren, die das hatten, ist es auch ein Content, der der immer noch unglaublich viele Leute auf diesen Kanal tatsächlich
zieht. Total.
Also so ist es okay. Wie ist da, also vielleicht ist das so ganz praktisch, wie ist euer Vorgehen da? Also habt ihr da klassische irgendwie Keyword-Analyse und auf der Basis geht ihr da rein oder wie macht ihr das?
Ja, grundsätzlich kommt erstmal so eine Vorlage vom globalen Marketing-Team und ich übersetzt das dann, schmückt das noch ein bisschen aus, schau schon, dass ich da die wichtigsten Keywords drin habe. Wir haben eine Zeit lang tatsächlich auch mal mit einem Freelancer gearbeitet, der für uns quasi so Briefings gemacht hat, anhand derer wir den SEO-Text schreiben konnten. Das machen wir jetzt aktuell nicht mehr. Deswegen muss man das oder bin ich gerade leider auch ein bisschen dabei, das so ein bisschen nach Gefühl auch zu machen. Also ich schaue mir die Keywords an und verwende die dann in den Text. Bei dem Gravel-Text hat es anscheinend ganz gut funktioniert. Das ist dann auch wieder das Problem an dem etwas breiter aufgestellten Job, dass man sehr, sehr viele Themen hat und irgendwie schauen muss, dass man die alle möglichst gut bespielt bekommt. Da aber jetzt nicht so wahnsinnig super tief reingehen kann, ja.
Dann würde mich noch so eine Vorausschau vielleicht noch auf die 2024er Saison interessieren. Das ist jetzt weithin bekannt, dass die für uns in der Branche nicht super easy wird. Was sind denn so die Kernmaßnahmen, die du auch geplant hast? Und gibt es da vielleicht auch Veränderungen zu den Vorjahren, um auf diese veränderte Situation irgendwie einzugehen?
Genau. Also unsere primäre Herausforderung wird natürlich sein, lagernde Fahrräder an die Frau zu bringen. Das heißt, wir müssen natürlich, also in den vergangenen Jahren haben wir uns halt sehr gerne immer auf die Produktlaunches und die Shiny New Products konzentriert, weil es einfach ja natürlich klasse ist, wenn man so ein ganz neues Produkt präsentiert. Dieses Jahr wird das dann tatsächlich auch so sein, dass man eben ein bisschen verstärkt auch das aktuelle Portfolio pushen muss. Ich meine, es sind ja keine alten Bikes, es sind einfach nur die aktuellen, die jetzt einfach nicht neu entwickelt wurden, sondern vielleicht nur neue Komponenten und eine andere Farbe gekriegt haben. Es gibt ja nicht jedes Jahr eine komplette Neuentwicklung, dass man sich tatsächlich auch ein bisschen mehr auf diese Räder fokussiert und dann müssen wir jetzt eben auch mit einem bisschen verkürzten Marketingbudget arbeiten, dass man da vielleicht auch ein bisschen kreativer wird und dieses Jahr dann halt wirklich nochmal in die Bereiche SEO reingeht, die Website überarbeitet, alles so Sachen, die ich selbst hier machen kann. Auch Richtung Social Media wollen wir uns dieses Jahr ein bisschen anders aufstellen, dass wir da auch vermehrt mit eigenen Postingplänen arbeiten und nicht überwiegend den globalen Content nutzen. Und ja, wir wollen trotzdem noch auf einigen Events aktiv sein und am Ende der Saison eben auch wieder auf unsere GBI Ladies Transalp gehen. Das okay. Ist so die grobe Vorausschau, würde ich mal sagen, auf 24.
Ja, sehr spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie so der Verlauf sein wird und vor allem so dann Ende der Saison der Blick zurück. Ich glaube, das wird für die meisten in der Saison besonders spannend, tatsächlich zu schauen, wie die Saison so verlaufen ist, wie der Abverkauf auch stattgefunden hat und wie sich, glaube ich, tatsächlich, also gefühlt jetzt gerade, wenn wir so auf die Meldung schauen, die ganze Struktur in der Branche auch ein Stück weit eventuell angepasst hat, also sowohl auf Hersteller- wie auch auf Fachhandelsseite ist ja durchaus gerade einiges in Bewegung. Da bin ich schon gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, super. Dann Judith, dir und euch viel Erfolg diese Saison. Uns hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Mir auch.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und/oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.